Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, bei Vogelstimmen, unserem Podcast für Vogelbegeisterte und unserem Format des Vögelmagazins. Ich bin Dr. Nina Krüger und diesmal verraten wir es gleich. Das Rebhuhn ist Vogel des Jahres 2026. In der vorletzten Episode, glaube ich, haben wir da noch ein großes Geheimnis drum gemacht. Jetzt ist quasi das Rebhuhn aus dem Sack. Und ich begrüße heute Caroline Bäumel bei mir. Sie ist Biologin, genauso wie ich, aber ist im Gegensatz zu mir nicht Chefredakteurin eines Magazins, sondern Koordinatorin im Projekt Rebhuhn retten, Vielfalt fördern. Hallo Caroline, schön, dass du heute bei uns bist. Wir wollen uns heute über das Rebhuhn unterhalten. Wo genau beschäftigst du dich denn mit dem Rebhuhn überhaupt?
Ja, hallo Nina. Ich sitze in Straubing-Bogen im Projektgebiet. Wie du schon gesagt hast, das Projekt heißt Rebhuhn retten, Vielfalt fördern. Und es gibt verschiedene Projektgebiete in ganz Deutschland. Und ich sitze eben in Straubing-Bogen. Beim Landschaftspflegeverband bin ich angestellt und kümmere mich da um das Rebhuhn-Projekt.
Fantastisch. Uns ist letztes Wochenende im Schnee etwas ganz Besonderes passiert. Ich bin mit den Kindern mit dem Auto unterwegs gewesen und da habe ich plötzlich am Straßenrand ganz überraschend, und ich war wirklich überrascht, dass ich die an dieser Stelle entdeckt habe, Rebhühner gesehen. Auch die Kinder waren ganz überrascht. Das war nämlich das erste Mal, dass sie Rebhühner gesehen haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach, überhaupt noch Rebhühner zu entdecken, ne? Rebhühnern geht es überhaupt nicht gut.
Genau, deswegen gibt es auch unser Projekt, weil eben festgestellt wurde, dass der Rebhuhnbestand so weit zurückgegangen ist, dass es eben gar nicht mehr so üblich ist, Rebhühner auf dem Feld zu finden. Na, so wie du es jetzt geschildert hast, ist das natürlich voll schön, wenn man die entdeckt und sieht.
In den letzten Jahren sind die Besetze tatsächlich dramatisch eingebrochen. Das ist eine Entwicklung, die sich schon lange angebahnt hat oder die sich schon lange anbahnt. Was ist denn das Problem des Rebhuhns überhaupt? Das ist ja eigentlich mal extrem weit verbreitet gewesen und sowas wie ein Kulturfolger. Warum hat es das Rebhuhn jetzt so wahnsinnig schwer?
Ja, ganz genau. Also man spricht hier über einen Populationsrückgang von über 90% in den letzten 40 Jahren. Und das ist natürlich sehr extrem. Und wenn man sich überlegt, was Rebhuhn braucht, dann weiß man auch, wo die Probleme liegen. Also das Rebhuhn als Feldvogel braucht wie jeder Vogel oder wie jedes Tier Nahrung. Es braucht Lebensraum und es braucht die Deckung vor Fressfeinden. Und da ist es halt beim Rebhuhn so, dass wenn man sich die Nahrung anschaut, das Rebhuhn braucht, das alte Rebhuhn braucht vor allem Wildkräuter, es braucht grüne Pflanzen zum Fressen und die Küken brauchen Eiweiß. Und naja, der Bestand von Insekten geht auch zurück, also gerade für die Küken wird es immer schwieriger, Nahrung zu finden, aber auch die Ackerwildkräuter werden immer weniger, die Acker werden immer reiner und da wird es halt schwierig, Nahrung zu finden. Das ist ein Faktor. Dann, wenn man sich den Lebensraum anschaut, die Felder sind nicht mehr so strukturiert, wie sie früher waren. Es fehlen oft die Feldraine, es fehlen Hecken, es fehlen ja so Bereiche, wo das Rebhuhn eben sich zurückziehen kann, wenn der Landwirt da seinen Acker bewirtschaftet. Und da ist eben wichtig, das ja wieder herzustellen. Und ja, wenn man sich die Deckung anschaut, auch da, wie schon gesagt, hilft es, wenn viel Struktur auf dem Acker drauf ist und das Rebhuhn sich verstecken kann. Und ja, es ist alles, also alle drei Faktoren sind rückläufig heutzutage. Es gibt alles nicht mehr so sehr, wie es früher gab. Und das ist eben auch das Problem vom Rebhuhn, dass es immer mehr Probleme hat, in den drei Bereichen klarzukommen.
Das kennt, glaube ich, jeder. Die Schläge auf den Äckern werden größer. Es gibt auch weniger Brachen, habe ich das Gefühl. Früher sind einige Felder oft noch über ein ganzes Jahr lang brach liegen gelassen worden. Ich glaube, da gab es mal eine Prämie für diese Brachenprämie. Das gibt es, soweit ich weiß, nicht mehr. Und es gibt jetzt andere Methoden eben und andere Förderungen für Bewirtschaftungsarten, die dem Rebhuhn eben nicht so wahnsinnig dienlich sind. Jetzt hast du erwähnt, dass die Küken eiweißreiche Nahrung brauchen, also von Insekten abhängig sind. Und das ist ein riesengroßes Problem, denn auch die Insektenvielfalt nimmt wahnsinnig ab und vor allen Dingen auch die Anzahl der Insekten. Das heißt, wenn wir das Rebhuhn schützen wollen, dann müssen wir eigentlich die Vielfalt insgesamt schützen, oder?
Ganz genau. Und deswegen heißt unser Projekt auch Rebhuhn retten, Vielfalt fördern, weil wir eben das Rebhuhn zwar als Leitart haben, aber was dem Rebhuhn gut tut, das tut auch vielen anderen Tieren und auch Pflanzen gut und ja, führt dazu, dass da einfach mehr Vielfalt auf dem Acker und im Feldbereich wieder hergestellt wird.
Ich glaube, das war vielen Leuten, bevor das Rebhuhn zum Vogel des Jahres gekürt wurde, gar nicht so bewusst, dass das Rebhuhn so rückläufig ist. Denn das Rebhuhn sieht man ja nicht nur, weil es einfach nicht mehr so oft vorhanden ist, sehr selten, aber man sieht es allgemein nicht so oft. Woran glaubst du denn, liegt das, dass die Menschen das gar nicht so mitbekommen, dass Vögel wie das Rebhuhn immer weniger werden?
Also ich glaube, dass sich viele Leute nicht mehr damit beschäftigen. Ja, Interessierte an Vögel oder an der Ornithologie, glaube ich schon, dass sie das mitbekommen haben. Also das Rebhuhn ist ja schon eine Art, die immer wieder als Beispiel dafür hergenommen wird, dass eben die Biodiversität sinkt auf dem Feld. Aber ja, ich glaube, vielleicht ist einfach nicht so das Interesse da. Man sieht es nicht mehr so häufig. Also kümmert man sich vielleicht auch nicht mehr so darum, wie jetzt um die Amsel, die man jeden Tag im Garten sieht oder vorm Fenster sieht. Da ist vielleicht einfach mehr Interesse da. Aber gerade deswegen freut es mich eigentlich, dass das Rebhuhnvogel des Jahres geworden ist, um einfach da mehr an die Öffentlichkeit zu kommen, um da mehr Interesse zu wecken. Und ich meine, an den Ergebnissen sieht man natürlich auch, dass die Öffentlichkeit da auch Interesse zeigt und da auch jetzt ja irgendwo auch mit einsteigt in dieses, ja, als Rebhuhn-Fan einzusteigen.
Ich kann es ja sowieso verstehen, ich habe auch Werbung für das Rebhuhn gemacht, denn aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, ich bin ein großer Enten- und Hühnervögel-Fan. Das sind so meine liebsten Vogelgruppen. Und deswegen liegt mir das Rebhuhn ganz besonders am Herzen. Mir liegt natürlich die Vogelwelt, beziehungsweise ich muss es auf die gesamte Natur und den gesamten Naturraum ausdehnen, ganz besonders am Herzen. Und diese Arten wie das Rebhuhn sind ja vor allen Dingen Aushängeschilder für ganze Lebensräume, in denen sich ein dichtes Geflecht aus Beziehungen zwischen verschiedenen Arten befindet und die auch wichtig sind, um diesen gesamten Lebensraum auch zu erhalten. Jetzt kommen wir mal ganz konkret zu den Aufgaben, die ihr im Projekt zur Förderung und zur Rettung des Rebhuhns übernehmt. Wo setzt ihr denn ganz genau an?
Also die Hauptaufgabe von Projektkoordinatoren in den einzelnen Projektgebieten, wird es beispielsweise bei mir, liegt eigentlich darin, die Landwirtschaft zu beraten. Also ich trete an Landwirte heran, die Interesse haben, bei uns im Projekt mitzuarbeiten, die ja einfach interessiert sind und engagiert mitarbeiten wollen. Und die berate ich für Agrarumweltmaßnahmen. Die gibt es in den einzelnen Bundesländern, die unterscheiden sich. Bei uns in Bayern ist es das Kultur- und Landschaftsprogramm zum Beispiel oder das Vertrags-Naturschutzprogramm. Das ist, wie gesagt, in den unterschiedlichen Bundesländern unterscheiden die sich. Da gibt es Agrarumweltmaßnahmen, die werden in einem Bundesland sehr gut bezahlt, im anderen weniger gut. Das ist auch eine Herausforderung. Aber gerade deswegen ist es auch schön, dass wir ein bundesweites Projekt sind, um eben zu sehen, wie es in den einzelnen Projektgebieten läuft und sich unterscheidet und wo man da vielleicht auch Verbesserungen auf Bundesebene weitergeben kann. Genau, ich berate die Landwirte. Ich stelle denen die Agrarumweltmaßnahmen vor. Ich erkläre ihnen, was sie sonst freiwillig noch machen können. Das sind ganz einzelne, einfache Maßnahmen, wie jetzt zum Beispiel, dass man nach der Getreideernte die Stoppeln stehen lässt. Das kann über den Winter passieren, das kann aber auch für ein paar Tage oder ein paar Wochen schon fürs Rebhuhn sehr gut sein, weil natürlich da auch ein paar Körner abfallen. Ja, also die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft ist sehr wichtig. Und ich würde sagen, das läuft auch sehr gut bei mir im Projektgebiet, kann ich das zumindest sagen, dass ich viele engagierte Landwirte habe, die einfach was machen wollen. Ich habe viel mit den Jägern zu tun. Das Rebhuhn ist bei uns im Jagdgesetz. Das heißt, die Jäger sind auch dazu verpflichtet, das Rebhuhn zu hegen. Heißt, in Notzeiten werden Fütterungen aufgestellt. Raubwild, also die Fressfeinde vom Rebhuhn werden bejagt. Und genau, da habe ich viel zu tun. Viele Jäger haben auch Wildacker selbst draußen. Da kann ich Saatgut zum Beispiel stellen, wenn es eine Privatfläche ist. Ich habe natürlich auch viel mit der Öffentlichkeit zu tun. Also ist natürlich wichtig, wenn man was Gutes tut, dass das auch alle mitbekommen und da einfach das öffentliche Interesse auch geweckt wird.
Genau, man sagt ja, tu Gutes und rede darüber. Kommen die Landwirte und Jäger denn von ganz alleine auf dich zu und auf das Projekt? Oder sprecht ihr auch Gruppen an, sprecht ihr Landwirte an, stellt Infomaterial bereit?
Teils, teils. Also Infomaterial habe ich natürlich viel, aber es ist schon wichtig, den persönlichen Kontakt zu suchen. Ich gehe da zum Beispiel auf Jagdversammlungen. Also die Jäger, die haben meistens oder die Kreisgruppen, die ich kenne, die haben einmal im Jahr ihre Jahreshauptversammlung, wo ich dann oft eingeladen wurde, um das Projekt vorzustellen, wo Fragen geklärt werden konnten, wo Probleme besprochen wurden. Zu den Landwirten gehe ich meistens über die Jäger, weil da einfach schon ein guter Kontakt meistens da ist. Also da gibt es auch Versammlungen, das nennt sich Jagdgenossenschaftssitzungen. Heißt, da sind die Landwirte in jedem Revier einmal im Jahr zusammen und besprechen Probleme, Ähnliches. Also, und da wurde ich auch schon oft eingeladen, um das Projekt vorzustellen und interessierte Landwirte dann eben im Nachhinein zu beraten. Aber natürlich auch über Zeitungsartikel kriegen es die Landwirte natürlich auch mit. Und ja, am wichtigsten würde ich sagen, ist die Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Landwirte, die vom Projekt überzeugt sind, reden natürlich mit ihren Bissel oder mit ihren Kumpels am Stammtisch oder in der Freizeit. Und das bringt eigentlich am meisten, weil das ist die beste Werbung für uns, wenn die Landwirte, die bei uns mitarbeiten im Projekt, auch zufrieden sind und hinterm Projekt stehen.
Ganz genau. Also, wenn Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Landwirte sind, Landwirte kennen, Jäger oder Jägerinnen sind oder kennen, dann informieren Sie sich doch auf jeden Fall mal über das Projekt. Vielleicht können Sie auch auf dem heimischen Betrieb oder in dem eigenen Revier eine Maßnahme ergreifen, die das Rebhuhn, sollte es denn noch vorhanden sein, fördern kann oder die ihm das Überleben sichern können. Das bringt ja nur was, wenn das Rebhuhn überhaupt noch vorhanden ist, ne? Das siedelt sich ja nicht an, weil man jetzt den Stoppelacker über den Winter stehen lässt, oder?
Genau, also das Rebhuhn, um das Rebhuhn zu fördern, muss natürlich ein Bestand da sein. Rebhühner sind jetzt nicht die mobilsten Vögel, also sie sind schon eher da, wo es ihnen gut geht, bleiben sie. Es gibt schon Hähne, die sich auch bewegen, die müssen sich bewegen, ist ja logisch, die müssen eine Partnerin finden. Aber ja, sich darauf zu konzentrieren, das Rebhuhn zu fördern, bringt vor allem da was, wo das Rebhuhn einfach schon da ist. Bei uns war es da, das hat man durch ein Vorprojekt festgestellt, in dem auch kartiert wurde und in den anderen Projektgebieten genauso. Da, wo das Rebhuhn lokal ausgestorben ist, da bringt es einfach viel weniger. Das hat dann fast keinen Sinn. Wobei man sagen muss, die Maßnahmen bringen immer was, aber halt dann nicht fürs Rebhuhn.
Also, die Vielfalt zu fördern ist natürlich der Natur und der Vielfalt auf jeden Fall immer dienlich. Also lassen Sie sich auf keinen Fall davon entmutigen, falls das Rebhuhn bei Ihnen jetzt nicht mehr vorkommt. Man kann trotzdem etwas für die Natur und die Artenvielfalt tun. Gibt es denn auch Bestrebungen, das Rebhuhn auszuwildern oder bringt das gar nichts? Funktioniert das nicht?
Also bei uns im Projekt gibt es die Herangehensweise nicht. Hat den Hintergrund, dass die Auswilderung vom Rebhuhn einfach extrem schwierig ist. Erstens die Bedingungen, dass das Rebhuhn aufgezogen wird, sind schon schwierig. Und vor allem dann bei der Auswilderung muss einfach das Außenrum stimmen. Also der Lebensraum muss einfach dann perfekt sein. Die Bejagung muss entsprechend sein. Und das ist.
Kurzer Einwand, mit Bejagung ist natürlich die Bejagung des Raubwildes gemeint und nicht die Bejagung des Rebhuhns. Genau. Das Rebhuhn wird, soweit ich weiß, in sehr vielen, wenn nicht den allermeisten Revieren freiwillig oder unfreiwillig geschont. Aber die Jägerschaft ist da schon sehr drauf bedacht, dem Rebhuhn nicht noch unnötig zu Leibe zu rücken. Zumindest soweit mir das bekannt ist.
Ganz genau. Also von den Jägern, die bei mir im Projektgebiet sind, da ist sich jeder bewusst, dass nur die Arten bejagt werden können, die auch vorkommen in ja, in größerer Menge und da gehört das Rebhuhn einfach nicht dazu und deswegen verzichten da alle freiwillig drauf.
Also die Raubwildbejagung muss natürlich auch vorhanden sein, damit das Rebhuhn oder die frisch ausgewilderten Rebhühner oder die Rebhühner, die man im Revier fördern möchte, nicht gleich von hungrigen Beutegreifern weggefangen werden.
Genau, das ist wichtig und solange das nicht stimmt, wird auch eine Auswilderung keinen Sinn machen oder nicht zu einem Erfolg führen. Und wir im Projekt haben uns einfach darauf konzentriert, die wilden Hühner, die noch da sind, so zu fördern, dass die sich vermehren und keine Auswilderung ja, stattfinden muss, sozusagen.
So Auswilderungsprojekte sind in vielen Fällen sehr wichtig. Es gibt sehr viele Beispiele von Tierarten, wo das fundamental zum Überleben beigetragen hat. Es gibt aber auch viele Probleme, die mit Auswilderung einhergehen können. Nämlich können vorhandene genetische Engpässe durch Vermehrung von genetisch ungünstigeren Individuen verstärkt werden. Es können für das Überleben in freier Wildbahn nicht so fitte Individuen möglicherweise gezüchtet und ausgewildert werden, was dem Bestand dann auch nicht dienlich ist. Also es gibt verschiedene Probleme, die mit der Auswilderung einhergehen können. Deswegen ist vermutlich immer der bessere Ansatz, noch vorhandene Populationen zu fördern und denen das Überleben zu erleichtern. Quasi Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist ja meistens der bessere Weg. Gibt es denn schon Untersuchungen, ob es beim Rebhuhn durch den dramatischen Rückgang zur genetischen Verarmung gekommen ist? Gibt es da schon irgendwelche Studien zu oder möglicherweise sogar Probleme, die bereits erkannt worden sind?
Ja, also ich meine, wenn der Bestand so stark zurückgeht, wie es jetzt beim Rebhuhn ist, kann es natürlich Folgen haben. Direkte Untersuchungen kenne ich jetzt nicht. Da müsste man nochmal also bei der Uni Göttingen nachfragen. Die begleiten das Projekt ja wissen von der wissenschaftlichen Seite her. Aber natürlich ist es möglich und halte ich jetzt auch nicht für unwahrscheinlich, dass es da Probleme gibt. Deswegen ist es eben wichtig, auch einen gewissen Bestand zu haben und den wieder so zu fördern, dass sich auch die Rebhuhnfamilien im Projektgebiet jetzt zum Beispiel untereinander einfach austauschen können und da einfach ein genetischer Austausch stattfinden kann.
Also ist die Vernetzung von den jeweiligen Revieren auch ein fundamentaler Bestandteil eures Projektes? Also das ist schön, wenn ein Landwirt das Rebhuhn fördert, aber theoretisch müsste es ja besonders wichtig sein, dass man Lebensräume untereinander auch vernetzt. Gibt es da bestimmte Ideen oder Förderrichtlinien oder, Förderrichtlinien ist natürlich das falsche Wort, Ideen oder bestimmte Vorgaben, wie man Lebensräume besser vernetzen kann?
Direkt Vorgaben oder ja, Möglichkeiten zur Unterstützung gibt es da nicht, meines Wissens nach. Aber in so Projektgebieten, wie es jetzt bei mir ist, schaue ich natürlich schon drauf, dass die Flächen, die ich berate oder fürs Rebhuhn angelegt werden, jetzt nicht nur zentral in einem Gebiet entstehen, sondern schon flächendeckend in meinem Projektgebiet. Jetzt hat das Projektgebiet Straubing Bogen ist mit eins der größten Projektgebiete oder das größte sogar. Wir haben 600 Quadratkilometer Fläche und da kann man natürlich schon einiges vernetzen und ja, schauen, dass man das einfach in die Fläche bringt und nicht nur zentral in einem Gebiet bleibt.
Genau, also wenn da ein Mosaik aus besseren Lebensräumen entsteht, dann ist mit Sicherheit schon sehr viel gewonnen und Lebensräume können sich dann auch vermutlich über schmale Korridore miteinander verbinden. Gibt es denn eine Übersicht, wie viele Familien oder sogenannte Ketten es gibt in eurem Projektgebiet?
Bei den Ketten ist es immer schwierig, die zu zählen. Das geht meistens nur auf Sicht. Und da ist es so, dass die Jäger, die sind ja viel draußen in ihrem Revier unterwegs und immer wenn sie eine Kette sehen, dann können sie mir die melden und ich trage die dann in mein System ein. Aber die eigentliche Kartierung oder das Hauptmonitoring findet im Frühjahr statt, im Februar, wenn die Balz ist. Und da geht man mit Klangattrappen raus und lockt sozusagen, also man spielt den Balzruf des Hahns ab Und wenn ein anderer Hahn, ein echter Hahn sozusagen, da ist, dann will der sein Revier verteidigen und ruft. Und das zeichnet man dann ein. Und da kann man dann eben eine gute Bestandsermittlung ja zusammenstellen fürs Projektgebiet. Wir hatten im letzten Jahr hatten wir knapp 370 Ruten und da wurden 433 Rebhühner verzeichnet und dann berechnet man das, um das Ganze zu vergleichen, auf die Agrarfläche bzw. auf 100 Hektar Agrarfläche um und da hatten wir einen Wert von 1,57 Rebhühner pro 100 Hektar. Und mit diesem Wert vergleicht man quasi die Projektgebiete oder auch, ja, vergleicht sich auch über die Jahre, also wie jetzt der Anstieg in den einzelnen Projektgebieten verlaufen ist. Und jetzt zum Beispiel in meinem Fall im Vorjahr hatten wir 1,1 Rebhühner pro 100 Hektar. Also wir hatten einen guten Anstieg dieses Jahr und da sind wir auch sehr stolz drauf, dass es so gelaufen ist. Und ich bin auch sehr stolz darauf, 368 Routen zu begehen. Das sind alles freiwillige Helfer, die mir da helfen. Und also knapp 90 freiwillige Helfer hatte ich letztes Jahr. Und ja, die müssen koordiniert werden und die gehen dann abends im Februar, März, gehen die dann ihre Routen ab. Und es ist natürlich schön, so viel ehrenamtliche Hilfe auch zu bekommen. Es sind viele Jäger, die in ihrem Revier dann die Routen ablaufen, aber auch so Freiwillige, die einfach dem Rebhuhn da helfen wollen und im Projekt mitarbeiten.
Die Zeit des Rebhuhnzählens naht in diesem Falle ja auch schon. Unser Podcast geht am 1. Februar online. Wer sich last minute noch als Freiwilliger zum Rebhuhnverhören melden möchte, der kann das also vielleicht noch tun. Informieren Sie sich doch auf der Internetseite des Projekts. Wir verlinken die Seite in unseren Shownotes. Also das finden Sie ganz leicht, wenn Sie unten auf die Informationen zu dieser Podcast-Episode klicken. Da verlinken wir Ihnen auf jeden Fall die Projektseite und dann können Sie dazu noch weiteres lesen. Wenn Sie natürlich nicht in der Nähe des Projektgebietes in Bayern sind, dann gibt es ja auch noch weitere Projektgebiete in Deutschland, wo man sich mit Sicherheit auch über engagierte Mithilfe beim Zählen freut.
Genau, also ganz konkret gibt es da sowas Cooles wie die Mitmachbörse vom Dachverband Deutscher Avifaunisten. Die Internetseite schicke ich dir, die kannst du mit reinpacken.
Oh ja, sehr gerne.
Da kann man die Internetseite aufrufen und dann sieht man, wo freie Routen sind und kann sich dann da mit dem örtlichen Koordinator zusammenschließen oder zusammen telefonieren, wie die Kartierung dann abläuft und wie man da sich engagieren kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn einige Hörer da mitmachen wollen und sich da engagieren. Wäre schön, ja, wenn man da in Kontakt kommt.
Das klingt fantastisch. Vielleicht kleiner Aufruf an den Fanclub aus Bayern. Vielleicht hat einer von euch ja noch Lust, bei dem Projekt mitzumachen. Da würde ich mich dann auch persönlich sehr drüber freuen. Genau, jetzt habe ich noch mal eine Frage zur Berechnung. Also, wenn ihr zählt, dann verhört ihr ja die Hähne. Das heißt, die Klangattrappe wird abgespielt, wie du gesagt hast. Und der Hahn antwortet dann darauf, weil er natürlich den vermeintlich fremden Hahn aus seinem Revier vertreiben möchte. Wenn man jetzt 1,7 Rebhühner auf 100 Hektar berechnet, sind das dann tatsächlich nur die antwortenden Hähne oder gibt es da eine spezielle Formel, die man über diese gezählte Zahl an Hähnen legt, um daraus zu errechnen, wie viele Hennen und vielleicht noch, weiß nicht, jungwüchsige Vögel aus dem Jahr davor oder so es gibt?
Also gezählt werden nur die Hähne. Es werden auch Sichtmeldungen dazu gegeben, also eine Henne zum Beispiel, die ruft nicht, die macht keinen Balzruf, aber manchmal sieht man die trotzdem und dann kann man das als Pärchenbeobachtung auch eingeben. Wie genau die Berechnung funktioniert, weiß ich nicht, weil bei uns im Projekt macht es der Dachverband Deutscher Avifaunisten, die begleiten das Monitoring und die nehmen die Ergebnisse aus den einzelnen Projektgebieten und berechnen das dann und machen dann einen Bericht, der dann wieder veröffentlicht wird mit den Zahlen, den Daten.
Auch das werden wir für Sie noch herausfinden, wie sich das genau zusammensetzt. Da gibt es mit Sicherheit eine Formel, die ich, mal sehen, ob ich die verstehe, Mathe ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber ja, es gibt Leute, die das dann auf jeden Fall berechnen können. Fantastisch. Vor allen Dingen, ganz besonders fantastisch finde ich, dass das Projekt Wirkung zeigt und dass die Zahlen der rufenden Hähne offensichtlich über die Jahre wieder etwas angestiegen ist. Das zeigt, dass solche Maßnahmen auch tatsächlich einen positiven Effekt haben und kein Wasser auf Windmühlen ist, sondern dass man wirklich etwas erreichen kann. So wenig und so klein einem das auch erscheinen mag. Wenn wir nämlich jetzt darüber geredet haben, dass man einfach Stoppeln etwas länger stehen lässt, vielleicht die Insektenvielfalt auf den eigenen Flächen fördert. Da gibt es bestimmt Ideen für Blühstreifen, Beetlebanks, solche Sachen, die dann vor allen Dingen auch die Aufzucht der Rebhühner erleichtern. Und wenn dann noch die Bejagung der Beutegreifer hinzukommt, dann hat man vielleicht das Glück, wirklich etwas Positives zu bewirken. Das ist ganz fantastisch. Gibt es noch irgendetwas, was du besonders wichtig findest, was wir noch erwähnen sollten?
In den Projektgebieten kann man jetzt schon tendenziell sehen, dass die Maßnahmen, die wir aufs Feld bringen und umsetzen, dass die Wirkung zeigen. Jetzt ist natürlich seit 2022 werden die Kartierungen gemacht vom Rebhuhn. Das ist noch nicht so ein langer Zeitraum, aber man sieht schon, dass das tendenziell Wirkung zeigt. Außerhalb von den Projektgebieten sieht man, dass es eher weiterhin fällt, der Bestand, beziehungsweise gleich bleibt bis fällt, je nachdem. Das liegt natürlich auch an Schwankungen, je nachdem, wie der Winter ist oder ob es Hochwasser gibt im Frühjahr oder im Sommer. Das ist ganz klar, dass die Schwankungen da sind, aber wichtig ist eben, dass die äußeren Einflüsse, die wir nicht beeinflussen können, nicht mehr so stark das Rebhuhn gefährden. Und dazu ist einfach ein grundlegender Bestand wichtig. Und was ich schön finde, ist, dass es jetzt nicht nur unsere 10 Projektgebiete in Deutschland gibt, sondern dass es auch lokal oft Initiativen gibt fürs Rebhuhn, die freiwillig sind. Die sind zum Beispiel vom Landesbund für Vogelschutz und Naturschutz oder von Jägern, die vor Ort sich zusammenschließen. Und das finde ich einfach ganz schön, wenn es da einfach lokale Initiativen gibt. Und vielleicht kann ich ja auch den Aufruf starten, dass sich das lohnt, sich da zu engagieren, wenn es sowas schon gibt oder vielleicht sowas auch in die Wege zu leiten. Und dann kann man ja auch immer mit uns Kontakt aufnehmen für Informationen oder für Fragen, wie sowas am besten aufgezogen wird. Da sind wir auf jeden Fall für den Austausch auch da, dass das ja funktionierend und dann auch richtig aufgezogen wird und nicht jeder immer vor der gleichen Frage steht, wie geht man jetzt sowas an? Sollte ja nicht sein.
Also auch wenn man ein Revier oder einen landwirtschaftlichen Betrieb hat, der nicht innerhalb eines Projektgebietes liegt, dann würdet ihr auch beratend tätig werden und würdet auch diese Projekte mit Informationen unterstützen, die weiterhelfen, das Rebhuhn oder dem Rebhuhn etwas unter die Flügel zu greifen. Vielleicht können wir hier bei mir in der Gegend auch noch etwas initiieren, denn hier haben wir vor ein paar Jahren, das habe ich in dem vorletzten Podcast, glaube ich, auch schon mal erzählt, tatsächlich auch noch Rebhühner gesehen. Ich habe sie jetzt schon länger nicht mehr gesehen, das bedeutet aber nicht, dass sie weg sind. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage. Wir hatten hier einen ziemlich strengen Winter im Vergleich zu den vielen Jahren davor. Besonders streng war er natürlich auch noch nicht mit einer Woche unter minus 10 Grad. Aber dann war der ganze Zauber sozusagen auch schon wieder vorbei. Der Schnee schmilzt wieder nach gut 10 bis 14 Tagen. Reicht das aus, um dem Rebhuhn schon eine richtige Notzeit zu bescheren? Oder kommt das mit dem Winter eigentlich ganz gut klar?
Also prinzipiell würde es gut klarkommen, wenn einfach die Bedingungen stimmen. Also wenn ich jetzt bei mir in Niederbayern aus dem Fenster schaue, dann ist schon noch flächendeckend Schnee da. Klar, der taut jetzt, aber es kam genug in der letzten Woche, dass die geackerten Felder noch flächendeckend Schnee haben. Und man sieht eben auch, dass wenn Felder mit Zwischenfrüchten oder mit überjährigen Brachen, da schaut schon wieder viel besser aus. Da können sich die Rebhühner jetzt schon wieder wohlfühlen. Da finden sie auch genügend Nahrung. Da liegt nicht mehr so der Schnee, wie es auf den geackerten und geraden Flächen, sage ich mal, da ist. Und wenn das flächendeckend da wäre, dann hätte das Rebhuhn auch mit einem strengeren Winter oder so wie es jetzt dieses Jahr ist, kein Problem. Aber durch dass das eben immer weniger wird, haben wir da einfach ja immer mehr Probleme. Und deswegen ist es gerade wichtig, eben diese Maßnahmen aufs Feld zu bringen, um um diese äußeren Einflüsse zu minimieren oder beziehungsweise aufzufangen und den Bestand möglichst zu schützen, ja.
Also ich hoffe, wir konnten Ihr Interesse für dieses Projekt wecken. Erstmal ist es natürlich wahnsinnig spannend zu hören, dass es funktioniert und wie es funktioniert. Vielleicht konnten wir aber auch den einen oder anderen überzeugen, sich selber zu engagieren. Ich werde jetzt auf jeden Fall rausgehen und mir potenzielle Flächen angucken und vielleicht spreche ich schon mal mit dem einen oder anderen Landwirt, ob er nicht Lust hat, doch mal vielleicht ganz einfache Maßnahmen zu ergreifen, um dem Rebhuhn etwas zu helfen. Dir, Caroline, danke ich ganz herzlich für deine Zeit und für die vielen spannenden Informationen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viele freiwillige Helfer für das Kartieren und möglicherweise sogar noch ein bisschen bessere Zählergebnisse als im Jahr davor. Du kannst uns ja mal berichten, wenn du die Informationen hast, wie es ausgegangen ist. Und wir werden diese Informationen dann auch veröffentlichen.
Ja, super. Ja, ich sage danke für die Einladung, dass ich hier über das Rebhuhn was erzählen durfte und meine Begeisterung teilen konnte. Und vielleicht habe ich ja den einen oder anderen angesteckt damit.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Also wer lässt sich nicht von Hühnervögeln anstecken oder von der Begeisterung für Hühnervögel? Ich teile sie auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass Sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Wir haben als nächstes wieder eine Newsfolge. Wir haben spannende neue Artikel in der kommenden Ausgabe. Und ich erinnere Sie gerne auch nochmal daran, dass man das Vögelmagazin jetzt auch digital lesen kann. Wir verlinken Ihnen auch den Zugang zu den digitalen Ausgaben. Da können Sie stöbern und sich jede Ausgabe direkt aufs Tablet, auf den PC oder auf das Handy holen. Und jetzt sage ich auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.